Dieser Podcast wird präsentiert von Krieghoff, Okasandu Jagdsafaris, Familie Scheiring, Jagdschule Kretschmar, Will und Apel.
Erster Abend sind wir bloß rumgefahren, da haben wir auch Büffel gesehen. Jofi wollte eigentlich nur auf einzelne Bullen gehen, also auf Dagger Boys. Aber weil die ganzen Bullen in den Herden gestanden sind, haben wir ja erst eine Herde gesehen. Oder wir haben zwei Herden insgesamt gesehen an dem Abend. Haben dann noch einmal zwei einzelne gesehen. Und dann haben wir halt geguckt, weil zwei Wochen oder vorher waren dann auch nochmal Leute da. Die haben sich recht schwer getan, dass sie über Büffel gesehen haben. Haben dann auch einen geschossen, aber haben lange gebraucht dafür. Und wir sind halt dann eine Runde gefahren am ersten Abend und haben erstmal geguckt. Und ich wollte auch erstmal das Jagdrevier so ein bisschen kennenlernen und gucken, wie das ist. Es war ja erst mein erstes Mal, dass ich im Capri bin.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier beim FSW-Podcast. Mein heutiger Gast ist der gute Leopold, extra angereist für den Podcast. Vielen, vielen Dank da erstmal und herzlich willkommen bei uns im Studio in Hannover.
Ja, danke schön. Danke für die Einladung.
Ich habe dich ja so ein ganz kleines bisschen überfallen, nachdem ich gesehen habe, dass du gerade in Afrika unterwegs warst. Ich glaube, es ist jetzt keine zwei Wochen her, oder?
Ja, zwei Wochen ist her, ja.
Ja. Habe ich gesagt, hey, du musst unbedingt vorbeikommen, ja. Und ja, hier im Podcast über deine Reise erzählen. Und ich glaube, dass du allgemein wahrscheinlich auch schon ein paar Yachtgeschichten vorzuweisen hast, aber.
Ja, ein paar schon.
wie alt bist du? Einmal für die.
Ich bin 18.
Okay, also du bist dann, ich habe das eben schon mal im Auto gesagt, du bist nach Sebi Scheiring dann tatsächlich die jüngste Person, die wir jetzt im Podcast haben. Aber das heißt nicht, dass es da an Erfahrung fehlt. Ja, okay. Also wo wollen wir anfangen? Willst du dich einfach mal vorstellen, was du so machst? Und
Also ich bin Poldi, ich komme aus dem Süden von München, gehe auf die Jagd seit ich drei bin ich dabei war schon gut unterwegs, würde ich mal sagen.
Was war so das ausschlaggebendste Jagderlebnis, was du je hattest, wo du so gesagt hast, wenn du dich jetzt gerade dran erinnerst, das war's?
Ausschlaggebende. Ich würde sagen, dass ich einfach durch die Jagd von meiner Familie her geprägt wurde. Mein Vater ist viel auf die Jagd gegangen und mein Opa. Und ich würde sagen, das hat mich sozusagen zur Jagd gebracht. Und ausschlaggebendes, ja, so ein Erlebnis, würde ich sagen, spezifisch gibt es nicht. Aber ich würde sagen, ja, einfach so durch die Familie bin ich dazugekommen.
Okay. Dann erzähl doch mal jetzt gerade, was die Afrika-Reise, die letzte, die du gemacht hast, wie das Ganze angefangen hat, und schieß da einfach mal los.
Ja, ich habe vor drei Wochen ungefähr habe ich eine Nachricht von einem guten Freund von mir bekommen. Eine Sprachnachricht von Basti, wo er gesagt hat, dass es halt einen Büffel zum Schießen gibt in Namibia, das ist ein Fleischbüffel. Und ob er nicht jemanden kennen würde, der das machen würde. Und ich war dann noch in der Schule und habe diese Sprachnachricht gesehen und habe mir erstmal gedacht, ja, für zwei Tage lang nach Namibia fahren und eine Büffel zu schießen, was ist das für eine Idee? Dann habe ich Basti geschrieben, nur weil ich so interessiert dran war, habe ich ihm geschrieben, wie das laufen würde und ob er mir nicht mal ein paar Fotos schicken könnte. Das hat er mir dann geschickt, habe mir das so angeguckt und habe mich gefragt, ja, was machst du jetzt in den Ferien? Hast du eh nichts zu tun? Dann habe ich noch zu Basti gesagt, ja, was könnten wir denn noch machen außer Büffeljagd für zwei Tage lang? Und dann hat er mir halt geschrieben, ja, dass wir halt noch auf Dabeb gehen könnten und auf ins Buschmannsland, um da noch ein bisschen zu jagen zu gehen. Dann habe ich mir gedacht, ja, komm, das machen wir jetzt. Und dann habe ich das innerhalb von drei Tagen gebucht. Und war eine sehr lustige Reise, würde ich sagen.
War das da eigentlich schon, dass du dich anmelden musstest mit dem, jetzt gibt es ja für die Einreise in Namibia, gibt es ja jetzt dieses elektronische Zertifikat, was man vorzeigen muss.
Das Visa, ja, das gab es da noch nicht, weil das kam erst ab 1. April.
Okay.
Und ich bin geflogen am 27., glaube ich.
Ja, okay. 28. Hätte mich jetzt interessiert, wie das läuft, aber alles gut.
Ich glaube, ab 1. April, wenn jetzt wieder jemand fliegt, der braucht dann das E-Visa.
Also das heißt praktisch, ihr müsst euch vorher einmal online auf dem Portal anmelden, oder?
Und dann, das kriegst du aufs Handy geschickt, glaube ich. Ja.
Und dann, wie in den USA, wenn ihr in den USA fliegen würdet, genau das Gleiche, wie dieses Esther. Ich verstehe es auch mittlerweile, dass sie es machen, weil die Namibianer ja auch nicht überall einreisen dürfen. Und jetzt haben sie es gemacht, so dann halt ihr auch nicht mehr.
Ja, ja,
und insofern alles gut. Aber so kurzfristig, du hattest ja dann deine eigenen Waffen auch mit. Ist das kein Problem gewesen, das noch so anzumelden?
Nee, das hatte ich dann da angemeldet bei Lufthansa. Es war gar kein Stress. Ich würde sagen, dass es relativ einfach ist. Auch die in Namibia kennen sich gut aus, die in München kennen sich gut aus. Das ist, dauert alles, ich würde mal schätzen, 10 Minuten, bis sie deine Waffen gecheckt haben.
Und bist du von München dann direkt dahin geflogen oder über Frankfurt?
Ich bin Frankfurt, München und dann von Frankfurt nach Windhoek.
Okay, ja, easy. Und ja. dann hat Basti dich am Flughafen abgeholt.
Genau, ja. Und dann sind wir auf Dabeb gefahren, 4 Stunden lang. Haben dann noch Waffenprobe geschossen und haben da eine Nacht übernachtet. Sind dann am nächsten Morgen in Caprivi gefahren.
Ich habe eben so ein bisschen rausgehört, dass da auch dein kleines Malheur passiert ist, was die Leute wahrscheinlich jetzt auch in der Kamera sehen können.
Ja, ich habe einen minimalen Cut zugezogen, würde ich mal sagen.
Warum passiert sowas?
Ja, war keine so gute Idee. Also Bastian, er hatte mir vor der Reise geschrieben, ich soll ein Tiefenrohr dafür mitnehmen, also für 70 Nitro Express. Fand ich erst nicht so eine gute Idee, hab's aber trotzdem mitgenommen. Dann haben wir 2 Probeschüsse ohne Zielfernrohr gemacht und dann noch 2 mit. Und beim letzten Schuss hat es mich dann leicht erwischt, würde ich mal sagen. Dann ist mir leicht die Soße hier runtergelaufen, aber war nicht so schlimm. Ist dann wieder verheilt nach 2-3 Tagen. Haben wir dann so ein Pflaster draufgeklebt und dann war gut.
Ich glaube, es ist gar nicht so selten bei uns in der Firma der Dustin. Der Dustin hat es auch. Der hat versucht, einen Pavian zu schießen mit der 300 Winmac und hat das Zielfernrohr dann, als der Pavian oben ein bisschen höher gegangen ist, das Zielfernrohr so hochgenommen und hat sich das so, es hatte dann das Auge schon berührt. Also ich glaube tatsächlich, dass das sehr schnell passiert. Dann aber jetzt nochmal eine Frage. 470 Nitro Express, warum das Kaliber, warum kein kleineres? Ich schieße ja auch selbst 470, ja. Aber ich frage mich immer, warum jemand anderes das aussuchen würde, weil es jetzt auch nicht so das Angenehmste zu schießen ist.
Also ich hatte im Schrank stehen schon, die steht schon seit 15 Jahren bei uns, eine Doppelbüchse in 470 Nitro Express und auch eine 375 von meinem Opa noch, aber die hatte einen Doppelabzug und die von der 470 hat nur einen Abzug. Dann habe ich mir gedacht, ja komm, wenn du ohne Zielfernrohr schießt, dann kannst du auch die 470 schießen. Habe dann vor der Reise so, ich würde mal schätzen, so 10-12 Probeschüsse gemacht. Damit, das war ja gar kein Problem. Und habe die dann mich entschlossen, dass ich die mitnehme. Und ich fand die Waffe insgesamt, das System ist cooler wie von der anderen. Und dann habe ich mir gedacht, ja komm, nimmst du die für 70 mit.
Macht's ja auch mit der Handspannung, ist ja auch, sag mal, so ein Sicherheitsaspekt, oder?
Ja, klar, ist ein cooles Ding. Aber wofür ich und Jofi auch drüber geredet haben, dass du diese Sicherung, also die ist cool, auch sicher für den PH. Aber wenn du jetzt auf dem Stock aufgelegt hast und du willst die sozusagen entspannen oder spannen, dann dieses Ding geht richtig schwer. Also wenn du die oben aufgelegt hast, ist es echt schwer, dass du die spannst.
Deswegen, das ist ja auch immer wieder so ein Diskussionspunkt. Ich glaube, dass die Waffe zum Beispiel für die Jäger, so wie du das jetzt bist oder auch für mich, glaube ich, die richtige Wahl ist. Aber ich finde zum Beispiel auch, also jetzt nicht falsch verstehen, aber dass, sag mal, wenn es wirklich einmal richtig schnell gehen muss, dass es dafür dann, also ich sag mal jetzt, dieser Sicherheitsaspekt, der ist halt in dem einzigen Ding hemmend, wie du es gerade gesagt hast, dass es halt schwer mit dem Daumen nach oben zu schieben ist. Aber ansonsten, wenn du den ganzen Tag hinterm Berufsjäger herläufst, finde ich, ist es eigentlich die perfekte Variante, um die Waffe natürlich zu führen.
Das System ist cool gemacht. Ich sag mal, wenn du jetzt eine Nachsuche hast und du gehst in den dichten Busch rein, dann musst du die Waffe eigentlich, so wie es ist, musst du sie wenn du in den Busch reingehst, musst du sie davor schon spannen, weil wenn es, keine Ahnung, der Büffel oder der Leopard oder der Löwe greift dich an, so schnell bist du gar nicht, weil diese Spannung, die geht schon echt schwer, würde ich sagen.
Ja. Okay, wie ging es weiter? Ihr habt Probeschüsse gemacht, hast du erstmal schön einen Sniper-Cut geholt, ja. Und dann seid ihr dann praktisch in Caprivi gefahren. Habt ihr da nochmal irgendwo Zwischenstopp gemacht? Ich weiß nicht, ob du vorher schon im Caprivi warst, aber es ist natürlich auch dann echt interessant ab der roten Linie, ne? Ja. Wie es dann da weitergeht.
Nee, wir sind dann direkt von Dabeb weitergefahren, ich denke mal so 6 Stunden in Caprivi. Bin dann extra noch zur Apotheke gefahren, hab mir noch so ein paar Pflaster dafür geholt. Und dann sind wir da hochgefahren, sind natürlich ein paar Mal stehen geblieben, um zu tanken und sonstiges halt. Und dann sind wir halt da oben angekommen und ja, es ist halt cool, weil man sieht, ab der roten Linie verändert sich halt die Landschaft immer, finde ich. Und auch von Windhoek aus, wenn du von Windhoek nach in Caprivi fährst, du siehst halt einfach wie, also es wird grüner überall. Es wird grüner und wir waren ja jetzt voll in der Regenzeit. Da haben wir halt einfach gesehen, wie sich die Landschaft verändert. Das ist halt cool zum Sehen.
Wie habt ihr das gemacht jetzt gerade mit Malaria-Prophylaxe, wenn ich fragen darf?
Also Jofi hat zu mir gesagt, er hat in 7 Jahren hat er noch nie Malaria gehabt. Und ich habe halt jetzt einfach geguckt, dass ich jetzt nach der Reise, die nächsten 2 Wochen gucken, dass ich nicht krank werde. Und wenn ich krank werde, dann muss ich halt hier zum Doktor gehen. Und die können dich ja behandeln. Also da hast du weniger Probleme mit Malaria.
glaube, die, was da vielleicht auch unterschätzt wird, also ich bin jetzt kein Arzt und ich möchte auch jetzt hier keine Tipps und Tricks mit dem Ganzen geben, aber es ist ja auch so, selbst wenn du die Prophylaxe nimmst, heißt ja nicht, dass du es nicht bekommen kannst, sondern nur, dass die Symptome dann anders oder beziehungsweise nicht so stark sind. Deswegen manchmal ist es dann auch tatsächlich, wie gesagt, es muss jeder für sich selber entscheiden und bitte immer vorher zum Arzt gehen und das auch abklären lassen. Aber du hast natürlich das Problem, wenn du von der Mücke gestochen wirst, dass du trotzdem das Malaria bekommst und dass es dann auch nicht anders und nicht richtig eingeschätzt werden kann. Und natürlich, wenn du den, sagen wir mal, den Schub richtig bekommst, dass es dann natürlich auch immer noch Malarone dafür gegeben werden kann und dass es dann auch immer noch was hilft. Also insofern, man muss sich das so ein bisschen selbst klar machen, welchen Weg man da gehen möchte, aber muss jeder für sich selber wissen.
Ich kenne auch Leute, die das nehmen und dann geht es ihnen 2 Wochen lang richtig schlecht und denen ist den ganzen Tag nur schlecht und kotzen den ganzen Tag. Also ja. Ich habe es nicht genommen und wenn ich jetzt mal in Regenwald oder sowas fahren würde, dann würde ich es vielleicht nehmen, aber sonst.
Man kriegt halt auch echt geile Halluzinationen von dem Ganzen. Also ich habe das.
Da habe ich schon wilde Storys darüber gehört.
Also bei mir auch wo ich vor 2 Jahren da war, habe ich nachts aufgewacht, weil ich irgendwelche Geräusche gehört habe und habe irgendwie geträumt, dass mich so ein Riesentroll mit einem Stacheldrahtprügel versucht heimzusuchen und habe dann da im Zelt gestanden und habe nur irgendwann gedacht, so, was ist das für ein übelster Bullshit? Aber ist so, was ich mir. Also das ist halt wirklich Halluzinationen fördernd, das Zeug. Aber am Ende des Tages, da wird es auch leben.
Klar, also wenn es für manche Leute funktioniert, dann ist das ja super.
Ihr seid tagsüber angekommen oder abends?
Ja, wir sind ganz früh losgefahren. Wir sind in Derby um 5 Uhr losgefahren.
Okay.
Sind dann angekommen, so mittags rum irgendwann. Ja. Haben dann da noch Mittag gegessen, kurz geduscht und die Zelte bezogen und dann sind wir direkt am Abend mal rausgefahren. Jofi war selber schon seit, ich glaube, 4 oder 5 Monaten nicht mehr im Revier. Deswegen sind wir erstmal eine Runde gefahren, haben geguckt, wo die Büffel sind. Und haben halt geschaut, wo das Wild ist, haben uns dann auf eine Region sozusagen geschlossen und haben am ersten Abend so ein bisschen geguckt.
Und wie war das für dich? Also wie lief's da?
Ich würde sagen, es ist von der Landschaft her ist es ja komplett anders, wie man das von der Namibia-Farmlandschaft kennt, würde ich sagen. Es ist halt viel mehr Wasser, viel mehr Grün, auch viel mehr Wildtiere. Es ist halt einfach komplett anders wie auf einer Farm in, keine Ahnung, im Norden von Namibia oder so.
Ich weiß gar nicht, also ich war tatsächlich noch nicht da, wo es so viel geregnet hat, aber ich glaube, jetzt war ja wirklich ein Hammerregen da für das ganze Land. Das heißt, die Flüsse waren noch extrem hoch, oder?
Das Wasser war insgesamt extrem hoch und wir haben auch meistens nur da gejagt. Normal jagt man ja da in diesem Schilf oder diesem Gras, wie du das ja auch gemacht hast. Wir haben das jetzt alles nur auf harten Boden sozusagen gemacht, weil einfach das Wasser so hoch war. Also wir sind einmal durch einen Fluss durchgestiegen, der ging mir ungefähr bis hier. Und sonst haben wir alles auf Land gemacht, weil das Wasser war so hoch. Und Jofi hat gesagt, die Büffel stehen da auch nicht drinnen jetzt gerade, wenn das Wasser so hoch ist.
Ja, bei uns hat er gesagt, wir müssen durch das Wasser durch, um zu den Büffeln zu kommen. Aber wir hatten ja auch nochmal eine andere Sache. Wir hatten ja auch den Reporter damals dabei, dem wir so ein bisschen zeigen mussten, wie anstrengend und wie furchtbar so eine Jagd doch ist.
Ja.
Und der Reporter fand das, glaube ich, auch richtig, richtig gut, was wir da gemacht haben. Also nicht. Der hat nämlich gesehen, wie schwierig so eine Großwildjagd tatsächlich ist. Ich finde das halt da in dem Revier ziemlich krass, weil du ja direkt den Fluss davor hast. Ich weiß nicht, wie hoch das Wasser war bis zu den Zelten, aber ich schätze mal direkt davor, oder?
Ne, es ging eigentlich noch da oben. Also es war viel Wasser, aber Jofi hat gesagt, da kommt noch mehr. Ich würde mal so schätzen, so 5 Meter vor den Zelten war ungefähr das Wasser.
Okay.
Und so war das da.
Ja, cool. Erster Abend, Büffel gesehen oder nicht gesehen?
Erster Abend sind wir bloß rumgefahren, da haben wir auch Büffel gesehen. Jofi wollte eigentlich nur auf einzelne Bullen gehen, also auf Dagger Boys. Aber weil die ganzen Bullen in den Herden gestanden sind, haben wir ja erst eine Herde gesehen. Oder wir haben 2 Herden insgesamt gesehen an dem Abend. Haben dann noch einmal 2 einzelne gesehen. Und dann haben wir halt geguckt, weil 2 Wochen oder vorher waren dann auch nochmal Leute da. Die haben sich recht schwer getan, dass sie über Büffel gesehen haben. Haben dann auch einen geschossen, aber haben lange gebraucht dafür. Und wir sind halt dann eine Runde gefahren am ersten Abend und haben erstmal geguckt und ich wollte auch erstmal das Jagdrevier so ein bisschen kennenlernen und gucken, wie das ist. Es war ja erst mein erstes Mal, dass ich im Capri bin. Und
ich finde das nachts, wie war das so die erste Nacht für dich?
Ja, Jofi hat gesagt, man schläft immer schlecht in der ersten Nacht. Finde ich gar nicht so, aber ich war ja schon, seit ich klein bin, in Afrika dabei und ich kenne das ja, wenn in der Nacht die Hyänen heulen und die Löwen laut sind und vor dem Zelt kommen dann die Hippos, das ist schon, also man muss sich dran gewöhnen, aber es macht schon Spaß in der Nacht. Also es ist schön.
Wie lief das dann am Morgen? Also aufstehen und dann Frühstück wahrscheinlich erstmal, oder?
Ja, wir sind so, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ich glaube so um 5.30 Uhr aufgestanden oder so. Haben dann erstmal ein bisschen was gefrühstückt. Haben dann aber auch Sandwiches mitgenommen, falls es ein bisschen länger wird. Ja, und sind dann losgegangen in der Früh. Haben halt geguckt, dass es noch ein bisschen dunkel ist, weil am ersten Tag waren wir, also sozusagen am zweiten Tag sind wir ein bisschen früher aufgestanden, am ersten Tag waren wir ein bisschen spät dran, da sind wir dann so um 6 aufgestanden und am nächsten Tag um 5.30 Uhr. Und ja.
Wie ging es weiter?
Ging so weiter, dass wir dann den ersten Tag sind wir noch rumgefahren und am nächsten Tag haben wir dann sozusagen ernst gemacht, weil wir hatten ja bloß 2 Jagdtage. Ich werde auch noch einen Tag verlängern können, aber ja. Und dann sind wir am ersten Morgen sind wir auch mit dem Auto gefahren, haben dann die erste Herde, die wir am ersten Tag gesehen haben, sind wir angepirscht, sind da auch recht nah rangekommen, also so auf 50, 60 Meter sind die an uns vorbeigezogen. Das war so ein kleines Wasserloch und die sind sozusagen in die Büsche wieder reingezogen und denen sind wir dann hinterhergegangen. Das ist natürlich cool, wenn du dann in den Büschen drin stehst und die Büffel sind dann 5 Meter neben dir. War ganz lustig, weil der Büffel ist genau 5 Meter hinter uns so durchgebrochen durch sozusagen unsere Tracker und Basti. Und dann siehst du halt die Büffel auf 20, 30 Meter. Und am ersten Morgen hätten wir auch schon die Chance gehabt, dass wir einen schießen. Der ist dann mir aber so ein bisschen quer gezogen und dahinter war noch ein Kalb. Und dann hat Jofi gesagt, das macht keinen Sinn, wenn wir da, also auf dem Büffel sowieso nicht, muss man sich immer hundertprozentig sicher sein. Und dann haben wir das da gelassen und sind dann da noch ein bisschen hinterher gepirscht. Aber wir wollten ja eigentlich einzelne Dagger Boys angehen, aber mit den ganzen Herden, die sind einfach in den Herden drin gestanden und es ging nicht anders.
Okay.
Ja.
Ja, ich glaube auch, wenn du dann da in dem Busch die drin siehst, ist es auch manchmal relativ schwer, das auszumachen. Also mir fällt es immer schwer, ob vorne, hinten, wie sie dann genau, ob sie in einem Winkel stehen und ob dann tatsächlich was dahinter steht, die 470, da kannst du ja auch schon mal noch einen Ausschuss mit haben mit dem Ganzen, dass man da auch noch aufpasst, dass das dann nicht das Kalb oder die Kuh dahinter dann trifft. Aber ja, ich finde es immer ganz gut, der Gideon war doch auch bei euch mit dabei,
Gideon
oder?
Gideon war dabei, ja.
Das ist der beste Tracker, den ich tatsächlich je gesehen habe oder auch allgemein in Afrika von den Leuten, mit denen ich da jetzt unterwegs war. Also da auch nochmal an Jofi und an Gideon, ich schicke denen das auch noch, den Podcast, wenn weil der Typ ist einfach, ich weiß gar nicht, der ist glaube ich 60, ja?
Ja, sowas wird er sein.
Ja, aber okay. der ist fit wie sonst was, also da kommt auch kein Mensch, den ich kenne, dran.
Ja, wo ich jetzt unten war, hat er sich irgendeinen Schnitt am Fuß zugezogen. Also er hatte hier so eine Bandage.
Ja.
Alles, was wir gelaufen sind, ist ja alles mit Crocs gelaufen. Da habe ich mir gedacht, wie geht das? Ich habe so krasse Schuhe an, damit ich weit laufen kann. Er läuft das mit Crocs.
Ja.
Ja. Wir hatten noch Faustinus, hatten wir auch dabei. Auch ein lustiger Typ. Aber wenn du denen beim Tracken zuguckst, das ist echt krass.
Ja, die können dir, glaube ich, da alles aus dem Ganzen rauslesen, was es, also es ist unglaublich.
Ja, ja.
Wie ging's dann zu dem, den ihr geschossen habt? Wie ging's da?
Das war dann schon am vorletzten Tag an Jofi seinem Geburtstag.
Okay.
Das war auch ganz eine lustige Story. Da sind wir auch am Morgen haben wir angefangen zu pirschen. Sind dann immer dem Büffel so 50 Meter hinterhergelaufen. Die Herde ist sozusagen immer vor uns gelaufen, wir waren immer dahinter. Und irgendwann sind sie dann weggebrochen vor uns und haben Jofi gesagt, ja, das macht keinen Sinn, dass wir da hinterhergehen. Sind dann noch in sozusagen einen anderen Revierteil gefahren und haben da noch ein paar Spuren gesehen. Da sind ja so diese Riesenpans, ich weiß nicht, ob du die auch gesehen hast, wo das Wasser drin steht sozusagen.
Ja.
Das ist wie so runde Dinge.
Ja.
Ja, und da haben wir dann noch zwei...
Wo das so an der Seite so ein bisschen aus ist, auch so ein bisschen wie so ein Hügel dann...
Ja, genau.
Wie das dann
genau, hochgeht. Genau, sowas sind wir dann hingefahren, haben dann zwei Dagger Boys, also die Fährten gesehen, sind dann, keine Ahnung, 300, 400 Meter mit dem Auto weitergefahren und schon haben wir den ersten in dem hohen Gras gesehen. Das war den wir dann auch geschossen haben. Die sind dann durchs hohe Gras und in dieser Pan, da war so eine Sandinsel drinnen, so eine längliche. Und die sind auf diese Sandinsel gezogen und wir haben denen halt beiden zugeguckt. Das war ein jüngerer Bulle und den ich dann erlegt habe. Haben denen dann zugeguckt, wo die sozusagen hinziehen. Haben die dann sozusagen vorgeschlagen und haben die dann umkreist sozusagen. Und die sind dann voll auf uns zugezogen. Und wir sind dann durch dieses Wasser durchgestapft. Also das war so hüfttief ungefähr. Und sind dann auf diese Sandinsel gekommen und ich gehe auf diese Sandinsel, gucke hinter den Busch und auf 20, 25 Meter stehen die zwei Büffel. hat mir Jofi ja gar nichts mehr gesagt. Ich habe bloß nur gesagt, links oder rechts. Hat Jofi gesagt, links, stellt mir den Stock auf. Ich habe die Waffe schon gespannt draufgelegt. Ich habe, glaube ich, in einer Sekunde oder so habe ich geschossen. Der erste Schuss hat auch sehr gut gepasst, also er war voll am Blatt. Dann habe ich nochmal zwei von hinten, spitz von hinten gemacht. Basti hat auch noch einen spitz von hinten gemacht. Der hat auch noch eine Waffe dabei gehabt. Dann sind die in das hohe Gras wieder sozusagen reingezogen, die beiden. Und den wir beschossen haben, der hat sich dann hingelegt. Und der andere ist nicht weggegangen von ihm. Und wir sind da hingepirscht. So auf 20 Meter haben wir uns halt in einer Reihe gestellt, damit halt jeder schießen kann. Und wir hatten schon Angst, dass der Zweite uns sozusagen angreift, weil er halt einfach von dem anderen nicht weggegangen ist. Und dann haben wir halt den Büffel die ganze Zeit angeschrien, dass er weggeht. Ist er aber nicht. Und irgendwann ist der andere wieder hochgekommen, auf den wir geschossen haben. Dann hat Jofi zweimal geschossen, ich habe einmal geschossen und Basti hat einmal geschossen. Dann hat der schon mal gelegen, da haben wir so einen kleinen Krieg angefangen. Dann ist der andere auch weggelaufen. Und dann habe ich noch zwei Fangschüsse gegeben und dann war es gut.
Also ordentlich Kasala da am Ende.
Ja, ja.
Man muss auch einfach dazu sagen, also für jeden, der sich jetzt denkt, warum ist das so? Die Tiere sind auch echt groß und selbst bei einem Blattschuss, wie viel Zeit ist dazwischen? Also das hört sich ja jetzt an.
Vor allem, weil der Büffel auch davor gelaufen ist, der hat ja Adrenalin in sich.
Genau.
Auch wenn du dem voll aufs Blatt drauf schießt, so wie ich das gemacht habe, und ich habe Softgeschoss, wenn der Adrenalin hat, dann läuft der halt einfach noch. Es geht nicht anders. Ja. Und deswegen versucht man ja so viele Schüsse auf ihn drauf zu kriegen, damit man ihn halt schnell erlösen kann.
Ja, nee, und dann auch einfach, sagen wir, wenn das Adrenalin da ist, selbst wenn der auf dem Boden liegt, das Herz ist da so ein bisschen größer als bei einem Reh oder bei einem Stück Rotwild, was wir da haben. Und, das Tier wiegt eine Tonne. Klar, es ist am Ende des Tages, und es ist einfach noch eine Absicherung, weil wenn der hochgeht und nimmt dich an.
Dann hast du keinen Spaß, vor allem in den hohen Gras, weil da kannst du nicht schnell laufen.
Genau, und deswegen, also nur für die Leute, die sich jetzt fragen, warum wird da so oft geschossen, das hat nichts damit zu tun, dass schlecht geschossen wird, sondern es geht einfach darum, sich da abzusichern auch. Ja. Und natürlich auch das Leid bei dem Tier so schnell wie möglich zu erlösen. Ist der Zweite denn dann abgehauen?
Der Zweite ist dann abgehauen. Jofia und ich, also wir hatten alle schon Angst, dass er jetzt gleich auf uns zuläuft. Dann hätte er aber schlechte Karten gehabt bei uns. Aber der ist dann abgehauen in das hohe Gras rein. Und dann konnten wir auch zum Büffel hingehen. Aber trotzdem, Jofia hat gemeint, wenn er ein bisschen älter gewesen wäre, dann hätte er uns angegriffen.
Ja. Ja, es war wahrscheinlich der Adjutant von dem gewesen, den ihr da erlegt habt. Und aber man sieht ihn vielleicht nochmal, vielleicht sehe ich ihn nochmal oder jemand anders. Wie habt ihr den Büffel da rausbekommen aus dem Gras?
Das habe ich mich erst auch gefragt. Der Büffel ging ja an das Anti-Poaching-Team. Also der Büffel war ja ein Fleischbüffel.
Ja.
Und der ging ans Anti-Poaching-Team. Und die wollten das Fleisch dafür haben und haben das wird ja vom Nationalpark auch geregelt, das Fleisch, wer das bekommt und wann man das bekommt. Und dann sind wir nochmal nach Hause gefahren, also ins Camp, haben da die Leute vom Anti-Poaching-Team geholt, haben da auch noch ein Boot geholt, weil das ja ging da sozusagen wie so ein Fluss ging das dadurch, wo das Wasser halt so tief stand. Und dann haben wir noch 3-4 Leute vom Anti-Poaching geholt, sind da durch diesen Fluss durchgestaxt und die haben den dann auseinandergeschnitten. Afrikanischer Style halt.
Ja. Ja, aber gut, aber am Ende des Tages, die haben sich da wahrscheinlich richtig drüber gefreut.
Die haben sich richtig gefreut. Die haben schon, die eine davon, Anti-Poaching, hat schon angefangen zu tanzen, bevor sie auf das Fleisch hatte.
Ja.
Ja, da sieht man halt, was es die Leute, also was es bedeutet für die.
Was habt ihr sonst noch gejagt in der Zeit?
Also eigentlich war der Plan, dass ich nur noch ein paar Fleischabschüsse mache, vielleicht auf Dabib oder so. Und sind dann auch noch auf Wildacker gefahren. Das ist im Buschmannsland. Das ist so ungefähr 3 Stunden von dort gewesen. Ich hatte auf der Autofahrt zu Basti gesagt, ja, ich würde gerne mal noch einen Eland erlegen, aber eine Livingstone Eland, damit ich sozusagen Eland Slam habe. Mein Vater hat auch den Lord Derby geschossen.
Mhm.
Das wäre halt cool gewesen. Und dann sind wir da angekommen, sind wir so um 10 oder sowas da gewesen. Basti wollte sofort losgehen und sind dann da durchgepirscht. Und in diesem Buschmannsland, da ist halt wirklich gar nichts, da ist wirklich nur Busch. Und ich bin da durchgepirscht und laufe da hinter Basti hinterher, guck Sebastian, was machen wir hier eigentlich? Lauf durch diesen Busch durch, du siehst gar nichts, du siehst 20 Meter. Ja, er hat gesagt, ja, dann gucken wir jetzt da zu diesen Bäumen hin. Die sagen da Elandhotels dazu, weil da halt da so ein bisschen Schatten ist. Die Eland sich halt da drunter einstellen. Und dann sind wir da durchgepirscht und zu so einem Baum halt hingepirscht. Und auf 20 Meter sehen wir dann den ersten Eland, gell? Und Ja, dann haben wir uns erstmal hingesetzt und haben geguckt, wo sie hinziehen, weil die haben uns schon leicht mitbekommen. Und haben dann sozusagen so einen kleinen Bogen geschlagen und wir sind denen hinterher gepürscht sozusagen auf der anderen Seite. Und dann sind wir so gepürscht, was weiß ich, 200 Meter nochmal oder was. Aber auch alles gefährdet durch diesen Busch durch mit. Da war auch Gideon war auch dabei, weil der musste dann nach Windhoek, den haben wir dann mitgenommen.
Okay.
Und die haben das alles gefährdet. Und da war noch einer von Wildacker dabei, auch ein Tracker. Und dann haben wir die umschlagen und auf einmal bleibt Basti stehen und zeigt nach vorne, steht auf 20 Meter der Elan-Bulle unter so einem Baum drin und guckt uns spitz von vorne an. Dann hat mir Basti schnell den Stock aufgestellt, habe ich wieder gespannt, habe aufgelegt und habe dann spitz von vorne geschossen, also hier vorne voll rein. Dann ist er nochmal ein paar Meter gegangen, dann habe ich nochmal geschossen. Der Schuss war ein bisschen weiter hinten, aber war auch noch gut. Und dann ist er da in diese Büsche reingelaufen und die Tracker haben ihn dann natürlich sofort gefunden. Und ja, war ein richtig kapitaler Elan-Bulle.
Ja, Weidmannsheil, freue ich mich für dich. Ja, auch natürlich Weidmannsheil zu dem Büffel. Ich glaube, dass viele das auch unterschätzen, so gerade mit Elan. Das war tatsächlich so einer der ersten Tiere, als ich da war, die ich auch unbedingt bejagen wollte. Ich habe es nicht geschafft bei der ersten Jagd. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer wir da hinterhergegangen sind. Wenn man dieses Klicken gehört von den Bullen. Ich denke mir immer so die ganze Zeit, das Ding wiegt eine Tonne und du siehst es einfach nicht vor dir, so 10 Meter davor. Und das hat mich so kirre gemacht. Für mich ist auch die Elan-Jagd, da bin ich ganz ehrlich, ist so, jetzt mittlerweile, wenn wir da sind und irgendein Gast sagt, ja, ich gehe heute Elan jagen, ist auch für mich so, nee, fühl mich ungerne. Aus dem einfachen Grund, ich habe keine Ahnung warum. Aber jedes Mal, wenn ich bei einem Elan mitgehe, ist irgendwie eine kranke Nachsuche danach. Und wenn die Viecher einmal anfangen zu laufen, die hören nicht mehr aufzulaufen.
Ich hatte ja letztes Jahr mit Basti schon auf Darby einen Elan geschossen.
Ja.
Da gibt es auch den Film auf Hand und Demand. Da habe ich auch geschossen, habe den auch hochblatt getroffen, habe dann nochmal geschossen und danach hatten wir, ich würde mal schätzen, 1,5 Stunden lang Nachsuche. Ist halt in dem Busch eher unangenehm, weil du läufst durch die Dornen durch und es ging halt recht lange, die Nachsuche. Obwohl der Schuss eigentlich gar nicht so schlecht war, der war noch in den Lungen drinnen. Aber ich glaube, Nachsuche auf dem Elan ist nicht so
toll. Habt ihr dann gefunden?
Ja, haben wir dann gefunden.
Ja. Was hast du dieses Jahr noch so vor? Was steht bei dir noch an?
Dieses Jahr eigentlich gar nicht mehr so viel, da ich ja jetzt gerade in Namibia war. Ich plane jetzt gerade mit einem Freund von mir und die sozusagen unsere Drückjagdgruppe nach Polen für Oktober.
Mhm.
Und dann möchte ich dieses Jahr, hat meine Familie mir geschenkt, dass zum Steinbockjagen gehen in Österreich. Und eher ab nächsten Jahr habe ich dann wieder Afrika geplant. Ich fahre dann mit einem guten Freund von mir im März nach Südafrika zu Mark Dedeken.
Okay.
Auch da auf Büffeljagd.
Mhm.
Und dann fahre ich noch mit meinem Vater im Juli nach Sambia.
Sambia ist natürlich auch spannend. Ja. Was jagt ihr da?
Auch Büffel. Und mein Vater, also ein bisschen Planescape natürlich auch. Ich bin ja gerade dabei bei den Tiny Ten sozusagen. Da gibt es diesen Sharps Greasebock. Weiß nicht, ob du den kennst.
Was gehört denn alles bei Tiny Ten dazu?
Boah, alle aufzählen kann ich dir nicht. Ich kann dir ein paar aufzählen. Also ich kann dir Clipspringer, Uribi, Blue Diker, Suni, dann Sharps Greasebock. Dann gibt es noch einen anderen Greasebock.
Ja. Damara Dick-Dick.
Dick-Dick.
Steinböckchen?
Ja, genau. Das habe ich in Namibia geschossen. Auch bei Basti.
Also ich weiß nicht, was du...
Da gibt es 2 Grießbock, das weiß ich.
Okay.
Ja.
Also das sind alles unter 10 Kilo, ne? Oder?
Ja, maximal.
Ja.
Ja, das Uribi hat vielleicht ein bisschen mehr als 10 Kilo, aber der Rest maximal 10 Kilo.
Aber ist auch spannend.
Ja, ist eine coole Jagd, macht richtig Spaß.
Ich habe tatsächlich Dick-Dick haben wir in einem Video mal gedartet und haben die umgesetzt. Das war auch so, hattest sie dann tatsächlich so auf dem Arm und ich habe mir gedacht, das ist wie so ein...
Wie so ein Hase.
Ja, wirklich wie so ein Hase. Aber was ich halt echt so krass finde ist, was die eigentlich so für einen Überlebenswillen haben. Wenn du dem eigentlich überlegst, dass du da das Fressen für eigentlich alles so bist. Also du wirst ja von, also das Ding wird ja von allem heimgesucht, aber ja. Die schaffen es immer irgendwie.
Ja klar, die sind ja auch unglaublich schnell.
Ja.
Also ich habe dann den Blue Diker und das Suni in Mosambik geschossen. Ist halt einfach eine coole Jagd, wenn du denen nachstellen kannst.
Ich habe dir ja gesagt, wenn du da deinen Steinbock jagen gehst, ich würde sagen, dass ich da mit der Kamera mitkomme, ja. Weil ich es auch einfach unglaublich spannend finde, gerade in Österreich. Vielleicht könntest du für die Leute mal einmal erzählen, wo man das da macht und was an so einer Steinbockjagd in Österreich. Weil ich glaube, das ist so für die Europäer wahrscheinlich für die meisten so ein Traum.
Ja, Habe ich, wie gesagt, schon von meiner Familie geschenkt bekommen für meinen Geburtstag. Und also wir machen das in der Steiermark, bei Meier Möllenhof in dem Revier. Mhm. Das ist, glaube ich, relativ bekannt. Und ja, ich kann es mir selber ehrlich gesagt nicht vorstellen. Manche sagen, das ist sehr langweilig, manche sagen, das ist das Größte. Ich weiß selber nicht viel darüber. Und wir haben ja auch eine Jagd in Österreich. Hab da auch schon relativ viel erlegt, also Gams, Rotwild und sowas halt.
Ja.
Und hat sich meine Familie überlegt, dass sie mir einen Steinbock schenken. Das hatte ich mir vor 2-3 Jahren schon mal gewünscht. Und ja.
Ich gönn's dir und ich hoffe, dass du da natürlich dann auch ganz viel Spaß damit hast. Und ich hoffe dann auch, dass wir dann natürlich dann noch mal ein paar Jagdgeschichten von dir hören. Du bist noch sehr jung, wenn ich das sagen darf. Ja. Ich glaube, da kommt noch einiges und ich hoffe, dass wir auch mal irgendwann zusammen auf eine Büffeljagd gehen und dass wir da was starten. Mich kribbelt's auch die ganze Zeit schon in der Hand, wenn ich mir da überlege. Wie geil das auch ist, auch gerade bei Jofi, kann ich auch nur empfehlen, also der hat immer wieder auf Fleischbüffel oder beziehungsweise auch Trophäenbüffel oder die allgemein selbst bei ihm Planescape jagen ist gut, also die haben da oben alles, also, was man sich vorstellen
kann. Der Wildbestand ist krass da oben.
Also der Nationalpark der Mahango ist wahrscheinlich einer so der letzten Wie kann man das sagen? Einer der letzten
unberührten Plätze, würde ich sagen.
Ja, genau. Und kann ich nur empfehlen, auch gerade für die Leute, die sagen, Büffel jagen und Free-Range-Büffel jagen, kann man da auf jeden Fall sehr, sehr gut machen. Der Jofi ist als Person ein absoluter, ich sag mal, ein Entertainer. Mit dem kann man mega Spaß haben. Ja. Und ich denke, dass du da auch, eine gute Zeit gehabt hast.
Ja, Jofi, ein absolut cooler Typ. Das Schöne an Jofi ist, der ist ruhig in ernsten Situationen und lustig im Camp und sonst überall. Ja. Und mit Jofi kannst du ja auch alles machen. Also der ist ja völlig entspannt.
Deswegen, wenn ihr da Interesse habt, ihr könnt auch den Poldi bei Instagram bestimmt nochmal nach den Reisen fragen. Und ich denke, dass wir da noch, oder ich hoffe es, dass wir noch einiges von dir sehen und wir dich da vielleicht begleiten dürfen. Und schon mal vielen, vielen Dank, dass du die Reise auf dich genommen hast und über die Erlebnisse gesprochen hast hier heute.
Jo, danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Und wenn euch der Podcast gefallen hat oder ihr Fragen habt, schreibt es unten drunter. Das Ganze kann man ja jetzt auch bei Spotify mit Video angucken. Deswegen seht ihr uns beide dann auch. Und vielen, vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen.
Top.